gibt's da nicht auch was Natürliches? Der naturheilkundliche Gesundheitstalk mit Dr. Franziska Rubin und Sina Peschke.
Und heute sprechen wir über ein Organ, das so still und leise unseren gesamten Stoffwechsel steuert, nämlich die Schilddrüse. Und viele von uns wissen gar nicht, wie sensibel die Schilddrüse auf Stress, auf Ernährung oder auch auf Entzündungen reagiert. Und es ist so, die Zahl der Schilddrüsenerkrankungen nimmt weltweit auch zu.
Ja, das stimmt leider. Es gibt Studien, die zeigen, dass in den letzten Jahren besonders die Unterfunktionen, aber auch die Autoimmunerkrankungen häufiger geworden sind. Und allein in den westlichen Ländern sind inzwischen 10-12% der Erwachsenen betroffen. Und die Hashimoto-Erkrankung, also das ist eine Autoimmunerkrankung, wo der Körper die Schilddrüse angreift, ist mittlerweile die häufigste Autoimmunerkrankung überhaupt. Selbst Schilddrüsenkrebs wird etwas häufiger diagnostiziert, hat natürlich teilweise mit der besseren Früherkennung zu tun, aber es hat auch was tatsächlich mit Umwelt- und Lebensstileinflüssen zu tun.
Ja, das klingt ein bisschen so, als hätte die Schilddrüse so ihre Probleme mit unserem Lebensstil.
Also vor allen Dingen reagiert die sehr empfindlich auf Stress, auf Schlafmangel, auf die falsche Ernährung, aber auch auf hormonelle Belastungen. Und weil so viele Menschen betroffen sind, haben wir jetzt auch einen neuen Ratgeber gemacht bei Griff und Unser. Der heißt, der kommt aus meiner Serie, ne? Gesundheitsretter aus der Natur, in diesem Fall für die Schilddrüse. Und da geht's halt darum, was man natürlich alles tun kann und auch selbst tun kann, sozusagen, um seine Schilddrüse zu stabilisieren, wenn man merkt, dass man damit Probleme hat.
Woran merke ich denn jetzt, dass mit meiner Schilddrüse irgendwas nicht stimmt?
Also es hängt ja davon ab, was da los ist mit der Schilddrüse. Mhm. Schilddrüse ist ja wie der Schmetterling am Hals sozusagen. Und wenn die Schilddrüse zu schwach arbeitet, dann habe ich eine sogenannte Unterfunktion. Da habe ich also typische Symptome, sind Verstopfung, Müdigkeit, Schlappheit, so Richtung Depressionen oder mir fallen die Haare aus, ich nehme eher zu an Gewicht, ich bin insgesamt gedrosselt sozusagen in meiner Energie. Bei der Überfunktion ist genau das andere. Ja, die sind oft zappelig, nervös, haben Herzrasen, auch da fallen allerdings die Haare aus. Aber zum Beispiel Gewicht, man kann viel essen, ohne zuzunehmen, aber man ist so insgesamt so unruhig. Ist auch ein ganz hässliches Gefühl eigentlich. Und ein großer, wichtiger Komplex sind eben diese Autoimmunerkrankungen, wo der Körper unsere Schilddrüse angreift und die können sich sowohl in der Unter- wie auch in der Überfunktion äußern. Ne? Ja. Bei Basedo ist es eher häufig die Überfunktion und bei der Hashimoto endet es am Ende meistens mit dem Untergang der Schilddrüse. Aber da kannst du hin und her wackeln die ganze Zeit. Und deshalb finde ich das so cool, dass wir dieses Buch gemacht haben, weil es geht auch darum, wie kann man das naturheilkundlich stabilisieren, dass ich nicht so ständig darunter leide. Meistens muss man Medikamente nehmen, das muss man ganz klar sagen. Daran geht oft kein Weg vorbei und es gibt auch gute Medikamente. Aber man kann diesen Prozess optimieren quasi durch Naturheilkunde und Lebensweise.
Ich frage mich gerade, was denn am Ende passiert, wenn meine Schilddrüse nicht mehr funktioniert?
Dann kriege ich Schilddrüsenhormone. Die nehme ich dann extern zu. Das nehmen ja viele Leute. Ne? L-Tyroxin ist ja ganz bekannt. Aber das funktioniert auch. Aber die schlimme Zeit ist eigentlich die, wo es mal hoch und mal runter geht oder so. Weil die Schilddrüse so maßgeblich beeinflusst, wie es mir geht. Ja? Das heißt, wenn die nicht stabil ist, dann ist aber Tee am letzten, also nicht lustig.
Dann lass uns mal ein bisschen ins Detail gehen. Wir haben ja schon über Ernährung, Bewegung und Entspannung gesprochen in dieser Staffel. Aber was gibt es denn aus der Pflanzenwelt, was die Schilddrüse positiv beeinflusst?
Ja, es gibt so einige Pflanzen. Und ich glaube, das Wichtigste bei der Überfunktion zum Beispiel ist das Wolfstrappkraut. Ein lustiger Name, hängt mit der Form des Blattes zusammen, also praktisch wie so eine Wolfspfote. Und das ist ein pflanzliches Mittel, was die Hormonproduktion bremst leicht. Das heißt, es ist gut bei der Überfunktion. Das gibt's als Tee, aber ich würde sagen, es ist eigentlich etwas, was man unter ärztlicher Begleitung nehmen sollte. Ja, weil es zu potent ist und da kann ich wirklich Mist mitbauen. Und ich kann es aber auch sehr gut nutzen. Also da am besten eine naturheilkundliche Ärztin suchen oder einen Arzt oder einen Heilpraktiker, der mich da begleitet. Weil es auch tatsächlich empfohlen ist von der Kommission E als eben nur unter ärztlicher Kontrolle bei leichter Hyperthyreose. Aber es ist ja gut zu wissen, dass da was Pflanzliches gibt. Ja, und dann Kurkuma zum Beispiel ist ein wichtiges Medikament oder Mittel, kann man sagen, natürliches, was bei diesen ganzen Autoimmunerkrankungen wirkt, genauso wie Walnussblätter. weil die einfach beide entzündungshemmend sind und ausgleichend wirken. Und bei der Unterfunktion sind eigentlich sehr wichtige naturheilkundliche Mittel Ginseng und Ingwer.
Wie kann man das einnehmen, beziehungsweise was muss man tun, damit man davon profitiert?
Ja, ist unterschiedlich, ne? Kurkuma zum Beispiel, das kennen wir ja als goldene Milch. Also ich würde jetzt in dem Fall mal Kurkuma-Ingwer-Milch sagen, wo ich tatsächlich den einen Teelöffel Kurkuma, den ich brauche am Tag, ja, und einen halben Teelöffel Ingwer, eben zum Beispiel mit warmer Hafermilch verrühre. Und das ist eine medizinisch wirksame Dosis gegen Entzündungen. Ja? Also wenn ich von den beiden maximal einen Teelöffel am Tag nehme, vertrage ich das gut und es drückt sozusagen meine Entzündung im Körper ein bisschen runter. Auch mein Schmerzempfinden ist also sehr, sehr interessant für alle, die diese ganzen Autoimmunerkrankungen haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Unterfunktion habe, könnte ich Ginseng nehmen, aber dann als Tablette. Ne? Mhm. Das ist so 200 bis 400 Milligramm standardisierter Extrakt. Und das stärkt die Energie und die Konzentration. Und das könnte man immer mal als Kur machen für einige Wochen und dann wieder lassen und dann wieder einsetzen. Also das habe ich auch genau beschrieben in dem Buch. Das ist etwas Wichtiges bei Unterfunktion, dass man ein bisschen Energie wiederkommt. Mhm. Und der Walnussblättertee geht ganz einfach. Da hat man den einen Teelöffel Blätter, 250 Milliliter Wasser, so kurz überbrühen, abseihen und dann 1 bis 2 Tassen Dampf täglich. Und das beruhigt auch Entzündungen und harmonisiert das Immunsystem. Interessant für alle mit Autoimmunerkrankungen.
Und diese Rezepte stehen natürlich auch alle nochmal ganz ausführlich zum Nachlesen in deinem Buch.
Ne? Ja, klar.
So, kommen wir vielleicht zum Darm. Was hat der Darm jetzt mit der Schilddrüse zu tun?
Ja, naja. Wir wissen ja immer mehr, dass der Darm so ganz wichtig ist für unser Immunsystem. Mhm. Ne? Weil 70% unseres Immunsystems sitzen im Darm. Und wenn da ein Ungleichgewicht herrscht, also zum Beispiel durch Stress, durch Zucker, durch Antibiotika, dann gerät das aus der Spur. Und das kann Autoimmuneprozesse, wie zum Beispiel Basedow oder Hashimoto, eben fördern. Und deshalb ist es eine gute Idee bei diesen Erkrankungen, den Darm, das richtige Darmmikrobiom zu fördern.
Und wie geht das?
Das ist zum Beispiel das, was du machst immer, was ich beobachtet habe. Du machst ja sehr viel Joghurt-Smoothies. Ne? Da nimmt man dann so Naturjoghurt, Kefir oder eben, und du mischst das jetzt mit
Früchten.
Hafer und Früchten und sowas. Das ist eine klasse Geschichte. Also Naturjoghurt, Kefir, das sind diese sogenannten probiotischen Lebensmittel. Mhm. Dazu gehört aber auch fermentiertes Gemüse, ne?
Ja.
Wie Kimchi oder Sauerkraut. Ne? Mhm. War das nicht dein Weihnachtsgericht? Das war doch auch mit Sauerkraut.
Ja, aber nicht irgendein Sauerkraut, nur mal so. Weil Sauerkraut kann man nämlich zerkochen.
Ja.
Sondern das Sauerkraut, was man nur mal so kurz mit Zwiebeln, Knoblauch aufkocht, abschüttet und das muss man dann essen.
Richtig.
Und da ist noch viel drin.
Bei dem abgepackten Sauerkraut ist auch viel Zucker drin. Also deswegen super, wie du das machst. Und das sind alles probiotische Lebensmittel. Die sind sehr gut für den Darm. Mhm. Dann wissen wir, ballaststoffreich essen. Ne? Also Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Flohsamenschalen. Das ist alles, was die guten Darmbakterien nährt. Und ganz wichtig, natürlich Stress vermeiden oder einen guten Weg finden, mit Stress umzugehen, weil all das verändert ansonsten die Darmflora messbar.
Ist das so?
Ja, leider.
Und welche Rolle spielt jetzt mal die Ernährung an sich?
Also das, was ich jeden Tag esse.
Ja, was du jeden Tag morgens.
Naja, ist ja viel, ne? Weil das, was ich eben gesagt habe, diese ganzen Sachen, die könnte man ja sowieso einbauen, sozusagen, in sein tägliches Essen. Wir haben schon jetzt gerade den Punkt mit der antientzündlichen Lebensmittel wie Kurkuma, Ingwer, Knoblauch, aber auch grünes Blattgemüse oder Omega-3-Fettsäuren. Das hilft alles, das Immunsystem zu beruhigen. Und vielleicht noch für alle, die Hashimoto oder Basedow haben, die wissen ja, dass man auf übermäßiges Jod verzichten sollte. Man muss da also zum Beispiel auch aufpassen bei Seetangblättern oder bei Sushi oder sowas, dass man da nicht mal eine fette Ladung Jod abbekommt, weil das einfach die Schilddrüse zusätzlich reizen kann. Und ich finde, ich mag ja gerne immer so kleine Drinks oder kleine Rezeptchen oder sowas, sind auch viele drin in dem Buch. Und zum Beispiel der goldene Schilddrüsendrink, ne, haben wir eben schon mal so ähnlich gesagt. Also das ist eben diese Hafermilch, Kurkuma, Ingwer. Aber man kann das auch noch um Zimt erweitern oder Pfeffer oder sowas. Das kann man selber ausprobieren. Das sind alles Sachen, die sehr gesund sind. Dann die Frühstücksbowl, also Haferflocken, Walnüsse, Heidelbeeren und zum Beispiel ein bisschen Leinsamenöl. Wir wissen ja, das hat sehr viel Omega-3-Fettsäuren.
Das wolltest du vorhin nicht haben.
Ich habe es aber doch gegessen, war sehr gut. Das liefert nicht nur Ballaststoffe und Antioxidantien, sondern eben auch diese Omega-3-Fette. Mhm. Oder Quinoa. Machst du manchmal was mit Quinoa?
Nie.
Nee, ne?
Nein, ich habe mal mitbekommen, dass das so Extremsportler gerne essen. Das ist so ein, ich weiß nicht, so ein Lebensmittel.
Gesagt, da bin ich noch nicht.
Nee, was mich auch nicht interessiert, weil das sieht nicht aus, als ob es schmeckt.
Ja, also ein grüner Quinoa-Salat, der schmeckt gar nicht schlecht. Das mit Quinoa, mit Spinat, Avocado, Kürbiskern, Zitronensaft. Und man sagt, das ist wichtig für die Hormonbildung oder fördernd.
Hast du das schon mal gegessen?
Eiweiß und so. Nee, ich esse wenig Quinoa, aber ich habe es mal so wie so Pudding, Quinoa-Pudding und sowas habe ich mir gemacht. Also es ist im Grunde ein bisschen wie Bulgur oder Reis oder sowas in die Richtung.
Es schmeckt im Grunde nach nichts, oder?
So. Ja, genau, aber es nimmt das auf, was man reintut. Das ist nicht so schlecht. Und dann zum Beispiel ein Gericht, was bei mir zu meinen Lieblingsgerichten mutiert ist dieses Linsencurry mit Kokosmilch.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ich wusste immer nicht, wie ich Linsen machen soll. Und im Grunde brätst du da eigentlich nur so Zwiebeln oder Knoblauch oder sowas an, tust die Linsen dazu oder andere Gemüse auch, Paprika oder was du gerade so im Kühlschrank hast, tust die Linsen dazu, eine Dose Tomaten und Kokosmilch. Und dann kommt Kurkuma dazu, beziehungsweise Curry, beides. Ja, tue ich dazu. Das schmeckt hammerhart. Und du musst es halt so richtig durchziehen lassen, machst vielleicht noch ein bisschen Kreuzkümmel oder Koriander dazu. Und das liefert eben Eiweiß, Zink und Selen. Genauso wie bei Quinoa auch, der auch relativ viel Eisen, was ganz interessant ist. Also man kriegt wirklich durch diese Art von Lebensmitteln wichtige Naturstoffe, also Elemente. Und kann sich schon helfen. Und
ja gut, für Eisen ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn man mal, so ein Eisenmangel kann ja mal passieren. Ja, genau. Da muss man jetzt nicht ewig viel Fleisch essen. Das war immer so, das Mittel muss ein bisschen mehr Blutwurst oder
Fleisch.
Da ist
halt viel
Fleisch
drin,
essen, ne?
Insbesondere wenn man es mit Vitamin C kombiniert. Mhm. Aber also ein bisschen irgendwas Salat oder so dazu. Aber es gibt eben auch
diese
pflanzliche Produkte.
Richtig,
genau,
ja.
Die das dann haben.
Man muss es halt nur wissen. Mhm. Wasser und Bewegung, wofür ist das gut in diesem Zusammenhang?
Ja, man könnte sagen, das ist so eine natürliche Stoffwechselaktivierung. Mhm. Also zum Beispiel, wir wissen, dass moderate Bewegung auch die Durchblutung in der Schilddrüse verbessert, natürlich antidepressiv wirkt. Und kalte Reize trainieren das vegetative Nervensystem. Und da trainiere ich praktisch den Gegenarm zum Stress. Und deshalb nützt auch das wieder der Schilddrüse. Und da gibt es so eine ganze Reihe von kleinen Rezepten. Ich habe schon gesehen, du machst wahrscheinlich keine Wechseldusche morgens, weil dein Wasser so durch die Gegend spritzt. Und dann kriegt man ja einen Herzinfarkt, wenn einem das kalte Wasser da direkt erstmal um die Ohren fliegt.
Ich hatte noch nie das Bedürfnis, sagen wir es so.
Ja, Wechselduschen sind super. Also ich liebe die. Ja, ich finde, wenn du so heiß geduscht hast, dann so kalt abduschen. Und wenn es nur Arme und Beine sind, ist eine ganz tolle Nummer. Stärkt Kreislauf und Stoffwechsel, hilft auch der Schilddrüse. Oder tagsüber, wenn ich merke, zum Beispiel, ich bekomme Herzrasen oder ich bin müde. Beide Zustände kann ich gut durch ein kaltes Armbad verbessern. Das heißt, ich lasse mir das Waschbecken kalt einlaufen, schiebe erst den rechten, dann den linken Arm rein und lasse die da nur so ein bisschen sitzen, bis es unangenehm wird. Und das ist, nennt man die kalte Tasse, die Tasse Kaffee der Naturheilkunde, weil es einfach regulierend wirkt, aber mich erstmal in dem Moment entweder aufweckt oder eben wieder beruhigt, das Herz zumindest.
Ja, ja. Das kann ich mir vorstellen. So die Arme ins kalte Wasser, das geht noch, aber der Rest, also ich weiß
ganz
nicht.
Bekannt ist eine andere Kaltanwendung und das ist die vom kalten Lehmwickel. Da mache ich quasi mit Lehm oder Heilerde und kaltem Wasser so einen Brei und papsch mir das auf die Schilddrüse drauf, wickel das ab, also mit dem Tuch zu, 20, 30 Minuten. Und das wirkt entzündungshemmend, beruhigt das Gewebe, harmonisiert den Blutfluss. Das tut einfach gut. Da kommt man runter oder legt man sich mal ein bisschen hin und ruht sich aus. Und dann hat man seiner Schilddrüse einen beruhigenden Impuls gegeben. Und manche Leute bieten auch Yoga speziell für die Schilddrüse. Das ist ganz interessant. Es gibt da einige Übungen, die aktivieren und andere, die beruhigen.
Yoga für die Schilddrüse. Sehr interessant.
Und also man kann seinen Lehrer fragen. Die wissen das oft. Mhm. Ja, weil die Cobra oder so, oder welche Sachen anregend wirken. Es gibt auch welche, wo man die Schilddrüse ganz massiv mit anregen kann und andere, die eher beruhigend wirken.
Was hat Ordnung und Entspannung mit einer gesunden Schilddrüse zu tun?
Das ist ja ein Pfeiler der Naturheilkunde, also Ordnungstherapie und Entspannung. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Mal, dass Stress so schlecht ist für die Schilddrüse. Und
aber
Ordnung,
was meinst du mit Ordnung, genau?
Ordnungstherapie ist eigentlich Rhythmus. Da geht es um Schlafrhythmus und Wachrhythmus. Wie steuere ich das? Wie konsequent ziehe ich das durch? Weil die Schilddrüse empfindlich reagiert auf Stress, auf Schlafmangel, auf Hektik und eben auch auf Schichtarbeit zum Beispiel. Also Rhythmus ist extrem wichtig. Und da würde ich immer sagen, es gibt so Rituale, die da helfen. Also irgendwie erstmal dieser tägliche Rhythmus, den man so haben müsste, oder dann eben, wenn man merkt, man ist gestresst, mal Atemübungen zu machen, dreimal täglich, ganz bewusst, und wenn man sich einen Wecker stellt. Und auch Abendrituale zum Beispiel. Also dann also abends Licht runter, kein Handy mehr, Melissentee trinken, was auch immer, und dann regelmäßig schlafen gehen, weil der Körper liebt Rhythmen, aber gerade die Schilddrüse ist sehr, sehr empfindlich auf schlechten Rhythmus.
Und warum Melissentee?
Weil der beruhigend wirkt. Melisse hat was Beruhigendes, hat auch so eine angstlösende Komponente. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ich kann natürlich auch einen Baldrian-Tee oder einen Hopfen oder so trinken. Also, aber ich glaube, dass es gut tut, jedem, der gerade Überfunktion der Schilddrüse hat, sich da so ein Ritual anzuschaffen. Und wer eine Unterfunktion hat, der könnte zum Beispiel seinen morgendlichen Rosmarin-Tee trinken, ne, statt dem Kaffee, weil der eben anregend wirkt.
Scheint machbar. Wenn von dir, ich hätte jetzt keine Fragen mehr, wenn von dir nichts mehr kommt, dann wären wir sozusagen am Ende dieser Folge.
Ja, also ich würde sagen, die Schilddrüse ist wirklich wie so ein kleiner Dirigent. Die braucht vor allen Dingen ein gut gestimmtes Orchester. Wir müssen uns das klar machen. Die Schilddrüse ist ein Organ, was mit ganz vielen Funktionen in unserem Körper zusammenhängt. Und wenn wir unseren Körper stabilisieren und stärken, in Rhythmus, in Darmflora etc., dann tut das auch viel für die Schilddrüse, ne? Die hat da nicht alleine rum, die macht da nicht ihr Ding, sondern die ist wirklich mit vielen sehr eng verbunden. Und wer dazu mehr wissen will und auch die ganzen Rezepte, da gibt es natürlich jetzt die Gesundheitsretter aus der Natur für die Schilddrüse, auch mit vielen praktischen Tipps. Und es gibt auch auf YouTube beste Hilfe aus der Natur zum Thema Schilddrüse. Das findet ihr entweder auf YouTube mit meinem Namen oder auf natur-und-medizin.de.
Wir können ja schon mal verraten, worum es das nächste Mal geht. Soll ich oder willst du?
Mach du doch.
Es geht um pflanzliche Mittel gegen Bluthochdruck, ganz weites Feld, und viele Menschen sind betroffen, und ich finde, man sollte das ruhig mal ausprobieren, gerade wenn man so an der Schwelle steht zu Bluthochdruck, ist es meistens eine Möglichkeit, da sanft einzusteigen oder es sozusagen zu ergänzen zu einer Therapie, die man dann auf schulmedizinische Art
beginnt. Weil man das einfach stabilisieren kann.
Ja, okay, ja, dann machen wir alles
in 14 Tagen. Das machen wir beim nächsten Mal, gell? Ja. Bis dahin.
Bis dahin, ciao.
Ciao, ciao.